möchte auch am Anfang nur beten. Dir danke, lieber Herr, dass du derjenige bist, der uns zur Ruhe führen kann, so wie es der Ruben auch vorher gesagt hat. Da bitten wir dich jetzt drum, dass wir in rechter Weise auf dein Wort hören können. Herr, segne du das Reden und das Hören auch durch deinen Geist. Amen. Ich teste euch jetzt mal, wie gut euer geschichtliches Wissen ist. Weiß denn jemand, was am 6. Januar 1941 war?
Krieg.
Gut. Was war in Amerika? Wer war Präsident von Amerika?
Roosevelt.
Sehr gut, Roosevelt. Und dieser Präsident Franklin D. Roosevelt hat am 6. Januar 1941 seine Rede zur Lage der Nation vor dem amerikanischen Kongress gehalten. Wusste ich auch nicht, habe ich nachgelesen. Es war Krieg in Europa und dort hat er betont, dass er sich auf eine Welt freut, die sich dann irgendwann mal auf vier grundlegende Freiheiten gründet. Er sprach von Redefreiheit, von Religions- und Glaubensfreiheit, Freiheit von Not und Freiheit von Furcht. Ich habe mir so gedacht, in Anbetracht der jetzigen Lage in der Ukraine oder in Nordkorea oder wenn man an den Bürgerkrieg in Syrien denkt, wo bis heute 500.000 Menschen ihr Leben verloren haben, wenn man an die Verfolgung der Christen weltweit wegen ihres Glaubens denkt, dann scheint diese Welt, von der Roosevelt damals sprach, doch in gewisse Ferne gerückt. Täglich sind unsere Nachrichten voll von Angst, Not, Flucht, Terror und Verfolgung. Und ich glaube, dass die ganzen Ideale, die Roosevelt damals so vor Augen hatte, vielleicht auch, wo es vielleicht auch gut gemeint hatte, dass die eigentlich nirgends in unserer Welt bis heute umgesetzt sind. Unser heutiger Predigttext, der spricht hingegen von einer Freiheit, die erfahrbar ist. Einer Freiheit, die trotz dieser Welt, in der solche Umstände herrschen und Zustände herrschen, Menschen frei werden lässt. Im Grunde genommen ist er die Freiheitserklärung von uns Christen. Christen sind laut Römer 8, und da könnt ihr vielleicht mal aufschlagen, wer seine Bibel dabei hat, definitiv frei gemachte Menschen. Er zeigt hier in besonderer Weise, dass Jesus diese Freiheit für uns erworben hat, dass wir sie nur annehmen und in ihr leben dürfen. Er zeigt uns, was es heißt, ein geisterfülltes Leben zu führen. So soll heute auch das Thema sein. Unser Text zeigt uns, dass diese Freiheit einzig und allein durch Jesus Christus möglich ist. Sie gründet sich auf ihn. Er führt uns in diese Freiheit hinein. Eine Freiheit durch ein ganz neues Leben. Eine Freiheit durch seinen Geist. Ich lese unseren Text, Römer 8, 1 bis 11, ist für heute vorgegeben. Da heißt's: So gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind, die nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist, denn das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus Jesus hat mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch kraftlos war, das tat Gott, indem er seinen Sohn sandte in der gleichen Gestalt wie das Fleisch der Sünde und um der Sünde willen, und die Sünde im Fleisch verurteilte, damit die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit in uns erfüllt würde, die wir nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Denn diejenigen, die gemäß der Wesensart des Fleisches sind, trachten nach dem, was dem Fleisch entspricht. Diejenigen aber, die gemäß der Wesensart des Geistes sind, trachten nach dem, was dem Geist entspricht. Denn das Trachten des Fleisches ist Tod, das Trachten des Geistes aber Leben und Frieden. Weil nämlich das Trachten des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist, denn es unterwirft sich dem Gesetz Gottes nicht und kann es auch nicht. Und die im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber den Geist des Christus nicht hat, der ist nicht sein. Wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot um der Sünde willen, der Geist aber ist Leben um der Gerechtigkeit willen. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird derselbe, der Christus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Wir feiern heute ja Pfingsten. Und schon zur Zeit des Alten Testaments empfingen einzelne Menschen den Geist Gottes für einen bestimmten Auftrag oder eine bestimmte Zeit. Seit Jesus in den Himmel aufgefahren ist, erfüllt Gottes Geist die Menschen, die an ihn glauben und mit ihm leben. Paulus sagt, wir sind versiegelt worden durch den Heiligen Geist, der verheißen ist. Er ist das Unterpfand unseres Erbes zu unserer Errettung. So lesen wir es im Epheserbrief, Kapitel 1. Dieses Unterpfand, oder man kann es auch übersetzen mit diese Anzahlung, gibt uns also was. Es gibt uns Sicherheit. Es zeigt uns unsere Echtheit. Es garantiert uns ein Erbe und zeigt, zu wem wir gehören. Alles das bewirkt Gottes Geist in uns. Zur Zeit des Alten Testaments wurde in Israel dieses Pfingstfest als eine von Gott gegebene ewige Ordnung auch schon gefeiert. Damals hieß das Pfingstfest noch Fest der Wochen. Und es war genau 7 Wochen oder 50 Tage nach dem Fest der Erstlinge. Ich möchte hier nochmal beide erwähnen, nur ganz kurz, weil sie doch in gewisser Weise auch zusammengehören. Bei dem Fest der Erstlinge, da wurde die Erstlingsgarbe der Ernte zum Priester gebracht und von ihm dann geopfert. Dann nach genau 50 Tagen feierten die Israeliten das Fest der Wochen, wo 2 Brote gebacken wurden und dem Herrn ebenfalls zum Opfer dargebracht wurden. Zudem dann noch 7 einjährige makellose Lämmer, 1 Jungstier, 2 Widder, alles als Brandopfer, als Sündopfer und als Friedensopfer. Seit Jesus wissen wir, dass er alle diese Opfer in seiner Person erfüllt hat. Johannes sagt von ihm, siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Paulus betitelt Jesus im Kolosserbrief als den Protokos oder den Erstling. Er ist der Erstgeborene über aller Schöpfung, heißt es dort, die durch ihn und für ihn geschaffen ist und ihren Bestand allein in ihm hat. Durch seine Auferstehung wurde Jesus dann der Erstgeborene aus den Toten. Durch ihn wurde die Gemeinde ins Leben gerufen und er als ihr Haupt. Und dann heißt es weiter im Kolosserbrief, und das gefällt mir so richtig gut, es gefiel Gott. Das heißt, Gott hatte Gefallen an seinem Plan, an seiner Überlegung, den er in Jesus gefasst hatte. Es gefiel Gott, in ihm alle Fülle wohnen zu lassen und durch ihn alles mit sich selbst zu versöhnen, indem er Frieden machte durch das Blut seines Kreuzes. Also Jesus wurde der Erstling aus den Toten durch seine Auferstehung. In 1. Korinther 15, dem großen Auferstehungskapitel, schreibt Paulus: Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt. Er ist der Erstling der Entschlafenen geworden. Denn weil der Tod durch einen Menschen kam, so kommt auch die Auferstehung der Toten durch einen Menschen. Denn gleich wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht. Als Erstling Christus, danach die, welche ihm angehören. Das haben wir heute auch gelesen in dem letzten Vers. Und durch die Ausgießung des Heiligen Geistes an Pfingsten wurde Christus in uns lebendig und wohnt in uns. Gottes Geist führt uns in ein völlig neues Leben. Durch ihn sind wir eine neue Schöpfung, sagt uns Gottes Wort, eine neue Kreatur. Wie sieht jetzt dieses Leben aus, dieses geisterfüllte Leben? Ich habe für heute 3 Punkte, die mir wichtig geworden sind auch. Der erste Punkt: Gottes Geist führt uns in ein Leben in Freiheit, frei von Verdammnis. Der zweite: Gottes Geist schenkt uns ein Leben mit einer neuen Ausrichtung. Und der dritte: Gottes Geist verspricht uns ein Leben mit Perspektive. Gottes Geist führt uns in ein Leben frei von Verdammnis. So gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus sind, haben wir gelesen. Ich bin der Meinung, dass dieser eine Satz einer der wichtigsten Sätze in der Bibel ist, weil er im Prinzip die ganze Botschaft der Bibel zusammenfasst und auf den Punkt bringt. Es gibt keine Verdammnis in Christus Jesus. Es ist einfach unmöglich. Wer zu ihm gehört, führt ein Leben frei von Verdammnis. Es ist die Schlussfolgerung, zu der Paulus nach einer langen Argumentation, wenn man es mal so nennen will, kommt, die sich von Kapitel 1 bis 7 im Römerbrief eigentlich durchzieht. Und ich finde es beeindruckend, wie er der Gemeinde damals in Rom und natürlich auch uns heute diese Wahrheit als etwas Gewisses, Unumstößliches vor Augen stellt. So gibt es jetzt keine Verdammnis. Dieses kleine Wörtchen so finden wir öfters mal im Römerbrief. Paulus benutzt es immer wieder an verschiedenen Stellen und im Anschluss ist es meistens so, dass dann eine große Wahrheit kommt, eine große Erkenntnis auch kommt, die wichtig für unser Leben ist, die wichtig für unseren Glauben ist. So auch diese Wahrheit, keine Verdammnis in Christus Jesus. Sie befreit uns von Zwängen in unserem Glauben, weil sie uns den Druck nimmt des Tunmüssens und des Leistenmüssens und führt uns in eine Freiheit. Und das scheint mir einfach so wichtig auch zu sein. Keine Verdammnis heißt doch, das Urteil gegen mich ist aufgehoben. In Römer 3, da lesen wir noch, dass kein Mensch vor Gott gerecht ist. Alle Welt ist schuldig vor Gott. Jeder hat es verdient, eigentlich verdient, verdammt zu werden, weil keiner das Gesetz Gottes erfüllen und halten kann. Jetzt aber ist die Gerechtigkeit Gottes außerhalb des Gesetzes offenbar gemacht, nämlich die Gerechtigkeit Gottes durch den Glauben an Jesus Christus. Es ist nicht meine Gerechtigkeit, es ist die Gerechtigkeit Gottes. Oder im Galaterbrief lesen wir: Christus hat uns losgekauft vom Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch wurde, um unseretwillen. Das heißt für mich doch, die Sünde in mir ist gerichtet. Alle Vergangenen und auch noch alle Kommenden. Ich darf frei sein und darf im Frieden mit Gott stehen. In Römer 5, Vers 1 heißt: So wir nun gerecht geworden sind durch Glauben, so haben wir Frieden mit Gott. Das lässt mich aufatmen, gibt mir Sicherheit und Gewissheit in meinem Glauben, führt mich zur Freude an Jesus, der dieses Urteil für mich getragen hat. Er, der ohne Sünde war, ist für mich zur Sünde gemacht, damit ich in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würde. Auf ihm ist der ganze Zorn Gottes auf Golgatha ausgegossen. Ich denke, manchmal sind wir uns dessen eigentlich gar nicht bewusst und leben eigentlich ganz anders, nicht als frei und gerecht gemachte. Und dann, das finde ich auch so genial, in dem 8. Kapitel vom Römerbrief, da heißt es in den letzten Versen, ist Gott für uns, wer kann gegen uns sein? Er, der seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm auch nicht alles schenken? Wer will gegen die Auserwählten Gottes Anklage erheben? Gott ist es doch, der rechtfertigt. Wer will verurteilen? Christus ist es doch, der gestorben ist, ja mehr noch, der auch auferweckt ist, der auch zur Rechten Gottes ist, der auch für uns eintritt. Keine Anklage, kein Urteil, keine Verdammnis heißt, Gott ist für mich, Gott ist für dich. Er steht zu mir, er ist mir wohlgesonnen. Keiner hat das Recht, mich anzuklagen. Keiner kann mich verurteilen. Dieses neue Leben, in dem wir stehen dürfen, das übrigens an keine Bedingung geknüpft ist, steht auf nur einer einzigen Grundlage. Das heißt, so gibt es keine Verdammnis für die, welche in Christus Jesus sind. Ich habe mich gefragt, was bedeutet das denn, dass ich in Christus Jesus bin? Jesus sagt ja, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Johannes 15. Das heißt, wenn ich ohne Jesus etwas tue, und das tue ich zumindest schon manches Mal, dann bin ich nicht in ihm. So nach dem Motto, heute bin ich in ihm, morgen bin ich nicht in ihm. Ist es so? Ich denke nicht. In Christus zu sein, bedeutet, steile Aussage, zu sein wie er. Vielleicht denkst du jetzt, das kann gar nicht sein. Jesus ist viel größer, viel heiliger, viel reiner als ich. Und trotzdem denke ich genau, dass es das bedeutet, in Christus zu sein. Ich bin zwar nicht wie Jesus, ohne Sünde, und ihr alle auch nicht, aber Gott sieht uns so an. In diesen Stand hat uns Jesus gebracht. Das Gesetz verurteilt uns, ganz klar. Aber wir haben eine ganz neue Beziehung zum Gesetz. Das hat uns der Klaus Walker vor 2 Wochen gepredigt. In Christus zu sein, bedeutet, mit ihm eins gemacht zu sein. Mich auf das zu stützen und auf das zu berufen, was Jesus für mich getan hat. Er ist mir von Gott gemacht, heißt im Korintherbrief, 1. Korinther 1,30, zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung. Es bedeutet, ich bin hineinversenkt in Jesu Tod. Ich bin mit ihm gestorben und durch seine Auferstehung darf auch ich jetzt in einem ganz neuen Leben stehen. Römer 6. Jesus hat mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes, sagt uns Vers 2. Ich bin frei gemacht. Jesus hat mich lebendig gemacht. Das Todesurteil über meinem Leben ist aufgehoben. Es ist geschehen. Jesus hat es getan. In Christus zu sein bedeutet nicht, keine Fehler mehr zu machen. Bedeutet auch nicht, keine Sünden oder Schwächen mehr zu haben. Dafür gibt es genügend Beispiele in der Bibel. Und Abraham hat gelogen und seine Frau als seine Schwester ausgegeben. Und David, ein Mann nach dem Herzen Gottes, hat Ehebruch begangen. Petrus hat Jesus verleugnet und wollte dann im Garten Gethsemane ihn noch verteidigen mit Waffengewalt. Alle hatten gesündigt. Alle mussten die Konsequenzen auch tragen. Ja, was der Mensch sät, heißt da im Galaterbrief, das wird er ernten. Aber keiner von ihnen, keiner wurde verdammt und verurteilt. Jesus hat das Gesetz erfüllt. Deshalb stehen auch wir nicht, wenn wir in ihm sind, nicht mehr unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade. Und das ist eine Freiheit, die uns sonst niemand anderes als Jesus allein geben kann. Was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch kraftlos war, das tat Gott, indem er seinen Sohn sandte in der gleichen Gestalt wie das Fleisch der Sünde und um der Sünde willen, damit die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit in uns erfüllt wurde. Gott selbst hat die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit in uns erfüllt, indem er seinen Sohn am Kreuz auf Golgatha sterben ließ. Und das allein das ermöglicht uns ein Leben und führt uns in ein Leben hinein mit einer ganz neuen Ausrichtung. Zweiter Punkt. Gottes Geist führt uns in ein Leben mit neuer Ausrichtung. Vers 5, denn diejenigen, die gemäß der Wesensart des Fleisches sind, trachten nach dem, was dem Fleisch entspricht. Diejenigen aber, die gemäß der Wesensart des Geistes sind, trachten nach dem, was dem Geist entspricht. Dieses neue Leben, in dem wir stehen, hat also gewisse Kennzeichen oder Merkmale, an denen erkannt wird, dass wir zu Jesus gehören und dass sein Geist uns erfüllt. Dieser Geist Gottes verändert unser Leben, dass es andere an uns sehen können. Unser Trachten, so nennt es Paulus hier, unterscheidet uns also von denen, die den Geist Gottes nicht haben. Und hier unterscheidet er zunächst einmal Fleisch und Geist. Ich denke nicht, dass er hier die Menschen in zwei Gruppen hat teilen wollen. Die Fleischlichen und die Geistlichen. Vielmehr stellt er hier uns zwei Wesensarten vor. Das Wesen des Fleisches und das Wesen des Geistes. Und somit zwei unterschiedliche Lebensausrichtungen, zwei unterschiedliche Motivationen. Dieses Trachten oder Gesinntsein habe ich nachgelesen, wie es bei Luther heißt, ist im Griechischen mit sich im Denken und Wollen ausrichten zu übersetzen. Er sagt also, alle, die gemäß der Wesensart des Fleisches sind, die trachten auch nach dem, was dem Fleisch entspricht. Sie versuchen, ihre leiblichen Begierden mit aller Gewalt zu befriedigen. Sie können gar nicht anders. Es ist ihnen das Wichtigste. Jeder denkt nur an sich. Nur ich denke an mich. Ihr kennt das vielleicht auch, das Sprichwort. Das ist fleischlich. Die fleischlichen Menschen sind solche, die selber gerecht vor Gott erscheinen wollen. Sie sagen sich, so ein schlechter Mensch bin ich doch gar nicht. Habe noch nicht gestohlen, nicht gemordet, bin anständig. Paulus sagt uns aber auch ganz deutlich an dieser Stelle, dass das Trachten des Fleisches den Tod zur Folge haben wird. Das Trachten des Geistes aber Leben. Und in Matthäus 6, Vers 33 heißt es, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles andere zufallen. Dieses Trachten darf mich auch in eine Gelassenheit hineinführen. Gott sorgt doch für mich. Vielleicht gibt es, habe ich mir gedacht, sogar viel Religiosität in dem Leben von fleischlich gesinnten Menschen. Sie versuchen nach ihren Möglichkeiten Gott zu gefallen. Sie strengen sich an, sie opfern, sie beten, sie bringen sich in der Gemeinde ein, aber sie haben Gottes Geist nicht. Gottes Geist, der allein lebendig macht. Ihr Wesen ist noch fleischlich, weil sie nicht verstanden haben, dass es unmöglich ist, Gott aus eigener Kraft heraus zu gefallen. Vers 8 sagt uns, die im Fleisch sind, die können Gott nicht gefallen. Das geht gar nicht. Ganz anders der Christ. Er hat Gottes Geist und lebt durch ihn in einem ganz anderen Einflussbereich. Er ist offen für das Reden Gottes. Er wird durch Gottes Geist geformt und angetrieben. Römer 8,14 heißt, denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Theoretisch weiß ich das. Wenn ich jetzt aber in mein Leben hineinschaue, dann merke ich, dass genau dieser Punkt, dass mir der immer wieder zum Problem wird. Ich weiß nicht, wie es euch da geht. Es geht mir nicht darum zu unterscheiden, bin ich jetzt fleischlich oder bin ich geistlich. Ich merke, dass diese Front, Fleisch, Geist, dass sich die genauso durch mein Leben zieht. Oftmals ganz verschwommen. Und ich zumindest lebe immer wieder im Fleisch. Ich kenne meinen alten Menschen gut, der kommt immer wieder auch zum Vorschein. In meinem Denken, in meinem Urteilen, in meinem Verlangen. Und Gottes Wort sagt uns das auch. Galater 5,17 heißt, denn das Fleisch gelüstet gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Und diese widerstreben einander, sodass ihr nicht das tut, was ihr wollt. Und auch ein Mann wie ein Paulus hat die Erfahrung gemacht und muss sich eingestehen. Denn ich weiß, dass in mir, heißt es in Römer 7, dass in meinem Fleisch nichts Gutes wohnt. Das Wollen ist zwar bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten gelingt mir nicht. Das kenne ich gut. Denn ich tue nicht das Gute, das ich eigentlich will, sondern das Böse, das ich nicht will. Das verübe ich. Und jetzt? Bin so froh, dass das Kapitel 7 hier nicht endet. Er schreibt weiter, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Todesleib? Ich danke Gott durch Jesus Christus. Ich danke Gott durch Jesus Christus. So diene ich selbst nun mit der Gesinnung, das heißt mit meiner Ausrichtung, mit meinen Vorsätzen, mit meinem Willen, dem Gesetz Gottes, mit dem Fleisch aber dem Gesetz der Sünde. Die Frage ist doch also, auf was setze oder auf was baue ich in meinem Leben? Ich springe wieder in den Galaterbrief. Wer auf sein Fleisch sät, der wird vom Fleisch Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, der wird vom Geist ewiges Leben ernten. Galater 6, Vers 8. Ich danke Gott durch Jesus Christus, so schreibt Paulus. Diese Erlösung ist geschehen für jeden von uns. Er allein hat uns frei gemacht von dieser Wesensart des Fleisches. Sie ist zwar immer noch da, immer wieder noch da bei uns, und doch hat Jesus sie überwunden. Sie kann uns nicht mehr verurteilen oder verdammen. Darauf möchte ich in meinem Leben setzen. Und dafür möchte ich auch beten, dass die Wesensart des Geistes mehr in meinem Leben noch zum Vorschein kommt. Dass Gott selbst meinen eigenen Willen immer mehr mit der Gabe seines Geistes überwindet und mir dadurch diese neue Ausrichtung auch, dieses neue Leben schenkt. Für mich bedeutet es, zusammengefasst vielleicht nochmal, ich werde es niemals schaffen, Gott aus mir selbst heraus zu gefallen. Das wäre fleischlich. Ich muss mich also nicht mit Gewalt anstrengen, um Gott zu gefallen. An meinem Fleisch ist nichts Gutes. Sagt Paulus, sagt uns Gottes Wort. Und das ist geistliche Erkenntnis. An meinem Fleisch ist nichts Gutes. Ich darf zu diesem Ich danke Gott durch Jesus Christus kommen. Er hat mich erlöst von diesem todverfallenen Leib. Der letzte Punkt, Gottes Geist verspricht uns ein Leben mit Perspektive. Und diese Perspektive, die schlüsselt uns Paulus hier nochmals auf in den Versen 9 bis 11. Und da heißt immer wieder, wenn, Vers 9, ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber den Geist des Christus nicht hat, der ist nicht sein. Gottes Geist wohnt in einem jeden, der sich auf das Erlösungswerk von Jesus beruft. Anders geht es nicht. Anders kann es gar nicht sein. Wer diesen Geist nicht hat, der kann nicht zu Gott gehören. Im Grunde genommen ist dieser Geist allein der Beweis dafür, dass wir Kinder Gottes sind. Er gibt mir Glaubensgewissheit. Der Geist Gottes selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Und dann geht Paulus einen Schritt weiter. Wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot um der Sünde willen, der Geist aber ist Leben um der Gerechtigkeit willen. Paulus sagt uns hier eigentlich nichts anderes als, wir haben eine Perspektive für unseren Leib, der zwar tot ist aufgrund der Sünde und das seit dem Sündenfall damals, 1. Mose 3, kennen wir alle. Dort sagt Gott, esst diese Frucht von dem Baum nicht, damit ihr nicht sterbt. Adam hat sich nicht dran gehalten, der Leib ist tot. Unser äußerer Mensch ist im Tod verfallen. Ich habe mir gedacht, es lohnt sich also eigentlich gar nicht, in diesen Leib zu investieren. Unser fleischlicher Leib trägt das Prädikat Tod wegen Sünde. Und es macht uns bis heute immer wieder zu schaffen. Und trotzdem ist es durch diesen Geist Gottes, der durch Jesus in uns lebt, möglich, ein befreites und erlöstes Leben zu führen. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes, sagt uns unser Vers 2. Wir sollten uns nicht entmutigen lassen, auch wenn dieser äußere Mensch zugrunde gehen muss, sterben muss, verfällt, so wird dieser innere Mensch, unser innerer geistlicher Mensch von Tag zu Tag erneuert. 2. Korinther 4, Vers 16. Dieser Leib, unser innerer Leib, unser geistlicher Leib, der hat Perspektive Ewigkeit. Und darum kann uns Paulus das zusagen, wenn aber der Geist, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird derselbe Geist auch eure sterblichen Leiber lebendig machen. Wir feiern nachher noch das Abendmahl und denken da auch in ganz besonderer Weise noch dran. Was heißt es, ein geisterfülltes Leben zu führen? Das war eigentlich unsere Ausgangsfrage. Und mir ging es nicht darum, aufzuzeigen, wie so ein Leben aussehen kann oder muss oder was erlaubt ist und was nicht. Das habt ihr gemerkt. Mir ging es eher darum, uns den Blick zu weiten, was wir durch dieses Leben alles haben. Mir sind noch zwei Bibelstellen wichtig geworden und es ist ja fast schon in Mode gekommen, dass man Hausaufgaben gibt. Und die gebe ich euch jetzt einfach mit. 2. Korinther 3, Vers 17, lest es einmal daheim. Der Herr ist Geist und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Dürft auch ein bisschen weiter lesen noch. Dieser Geist verändert unser Leben von Grund auf und macht uns Gott ähnlicher. Dieser Geist in uns hat nur ein Ziel. Er will Gott Ehre machen. Er sucht Gottes Ehre. Er möchte, dass er groß dasteht, groß gemacht wird, nicht wir selber. Und er allein befähigt uns dazu und macht es uns möglich, auch Frucht für das Reich Gottes zu bringen. Die zweite Stelle, Galater 5, 22, die Kinder, die Frucht des Geistes. Drei Punkte, Gottes Geist führt uns in ein Leben frei von Verdammnis. Gottes Geist schenkt uns ein Leben mit neuer Ausrichtung. Und Gottes Geist verspricht uns ein Leben mit Perspektive. Amen. Ich möchte noch beten. Lieber Herr, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du uns das so vor Augen stellst, auch diese Freiheit, zu der du uns berufen hast, die möglich ist allein in dir. Wir danken dir für all das, was du uns erworben hast, die Gerechtigkeit in dir, die Erlösung in dir, die Heiligkeit in dir, die Weisheit in dir. Und wir danken dir, dass wir da drin leben dürfen. Ja, du siehst aber auch, wie oft es bei mir oftmals nicht der Fall ist. Herr, hilf jedem von uns, hilf mir, dass wir das tun können, dass wir uns noch viel mehr auch auf dich einlassen können, dass wir deinen Geist noch viel mehr auch wirken lassen in unserem Leben, dass er uns hineinführen kann, eine ganz tiefe Freiheit. Danke, Herr. Amen.